Ja, und an dem Freitag hatten wir nicht nur Plunder zu Gast, wir haben auch eine kleine neue Predigtreihe angefangen. Nämlich wollen wir uns gerne in den nächsten Wochen damit beschäftigen, wer ist eigentlich Gott? Wie ist er? Das ist ein sehr, sehr grundlegendes Thema, was ganz viele Lebensbereiche von uns betrifft. Und beispielsweise wir als Anhänger von Jesus leiten ja auch aus den Antworten, die wir finden, wer Gott ist, auch ab, wer wir sind. Und ganz viele Informationen darüber, wie Gott ist, haben wir hieraus, aus Gottes Wort, aus den Heiligen Schriften. Und dann wäre die nächste Frage, wie verstehen wir denn diese Heiligen Schriften? Wie lesen wir sie? Wie übertragen wir das Ganze auf unser Leben? Und wie können wir das Ganze verstehen? Deswegen möchten wir eigentlich gerne damit anfangen, zu gucken, über Bibelverständnis zu sprechen. Wie können wir das Wort Gottes verstehen? Wie hat Jesus es verstanden? Als Jesus geboren wurde, gab es ja schon das gesamte Alte Testament. Und wie hat er die Heiligen Schriften verstanden, ausgelegt? Und so könnten wir das ja eigentlich auch machen. Jetzt sagt man manchmal, ach, so überhaupt die Bibel zu verstehen, musst du eigentlich furchtbar schlau sein. Das höre ich immer mal wieder, die sagen, da gibt es Leute, die sagen ja immer, eigentlich, um das wirklich verstehen zu können, musst du eigentlich ein Universitätsstudium gemacht haben und die Ursprachen kennen, Griechisch, Aramäisch, Hebräisch, Latein vielleicht auch noch, weil eine der ganz frühen Bibelübersetzungen ist halt auf Latein. Und nur dann kannst du es wirklich verstehen. Und ich glaube, dass das totaler Quatsch ist. Denn erstens hat uns Jesus das anders vorgemacht. Jesus war vom Beruf Zimmermann, kein Theologe. Und auch von seinen 12 Jüngern war erstaunlicherweise kein einziger Theologiestudent darunter. Und das heißt doch schon mal, dass das nicht ein Thema ist, was nur für Profis wäre. Denn ganz im Gegenteil, viele Wahrheiten in der Bibel sind kinderleicht zu verstehen. Und trotzdem brauchen wir denn dann überhaupt gar keine Profis oder brauchen wir überhaupt Theologie? Doch, ich habe ja nicht gesagt, das ist kein Thema für Profis, sondern ich habe nur gesagt, es ist nicht ein Thema, was nur für Profis wäre. Aber es ist auch gut, Profis zu haben. Gott gibt sogar Profis, gibt sogar Lehrer, gibt sogar Forscher, die so richtig tief da einsteigen können. Die brauchen wir auch. Und es gibt auch Themen, die sind schwierig und ein bisschen knifflig. Und deswegen brauchen wir die auch. Paulus war zum Beispiel einer dieser Theologen. Wobei ich auch direkt mal vorwegschieben möchte, dass ihn dieses Theologiestudium erstmal dazu gebracht hat, dass er die Christen umbringen wollte. Also es scheint nicht alles zu sein, Wissen zu haben, die Bibel zu kennen, weil ihn dieses Theologiestudium erstmal auf einen komplett falschen Weg gebracht hat und erst als er Jesus kennengelernt hat, er auf einen guten Weg gekommen ist. Aber dieser Paulus, also auf dem guten Weg ist, schreibt an Timotheus Folgendes. Gib dir Mühe, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit richtig behandelt. Und das Wort Gottes richtig zu behandeln, ist, glaube ich, hier an der Stelle auch der Umkehrschluss erstmal zulässig, dass man das Wort Gottes auch falsch behandeln kann. Im Griechischen steht da das Wort Orthotomeo. Das heißt, wer das Wort Gottes bemüht sich darum, das Wort Gottes gerade zu schneiden. Und dieses Wort Orthotomeo kommt auch oder kam früher in der Forstwirtschaft vor. Immer dann, wenn man einen Weg durch einen Wald gerade durchschneiden wollte, also einen Weg da durchschneiden wollte, um zum Beispiel halt auch eine Reiseweg abzukürzen, da kommt das hier. Und ich glaube, dass das ein schönes Bild ist. Wenn die Bibel wie ein Wald ist, dann brauchen wir Wege, um den Wald auch nutzen zu können, um den Wald genießen zu können. Und durch die Bibel gibt es zum Beispiel eine Hauptstraße, könnte man sagen. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Da haben die Christen sich mal überlegt, was sind eigentlich Dinge, die absolut wichtig sind. Vielleicht kennt ihr das noch aus dem Konfirmandenunterricht. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde und so weiter. Und das ist dieses Glaubensbekenntnis ist eine Zusammenfassung von den Big Points. Und das hat viel zur Einheit der Christen beigetragen, weil das unterschreiben alle. Das sagen alle, jawohl, das ist unsere Hauptstraße. Und von dieser Hauptstraße führen auch wieder viele weitere große Straßen ab. In dem apostolischen Glaubensbekenntnis ist keine Frage, also ist keine Rede, was da mit dem Abendmahl oder mit der Taufe oder den Geistesgaben. Aber da geht es in anderen Straßen darum. Und man könnte jetzt auch mal betonen, wer zum Beispiel an der Geistesgabenstraße sich da so richtig da gearbeitet hat. Oder sich über das Abendmahl auch Dinge für uns auch vorgearbeitet hat, von denen wir heute profitieren. Und von diesen Straßen gehen wiederum Wege ab, ein bisschen zu Trampelfaden, wo es so ein bisschen ja, unklarer auch wird. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir diese Straßen haben, denn ein Wald hat auch Gefahren in sich. Einfach so in einen riesengroßen Wald zu gehen, also in einen wirklich großen Wald jetzt, ja, ohne Wege, ein großes Waldgebiet, da kannst du dich echt verlaufen. Und da kannst du auch im Sumpf stecken bleiben. Und das ist leider auch vielen Christen passiert, dass sie sich in irgendwelchen Irrlehren, dass sie sich in falschen oder kranken Gedanken verfangen haben, Gedanken, die Angst machen, die mutlos machen, bis hin, dass es Sekten gibt, die den Leuten überhaupt nicht gut tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes gut behandeln, richtig behandeln, gerade schneiden. Ja, Theologie ist wichtig, aber es sollte eine Theologie sein, so wie Jesus sie hatte. Wie hat er das denn verstanden? Und ich möchte gerne mit euch zusammen heute 5 Prinzipien mal durchgehen. Also nicht heute, aber ich möchte in den nächsten Wochen mit euch 5 Prinzipien mal durchgehen, so wie Jesus die Bibel verstanden hat. Und ich habe diese Gedanken entnommen aus einem Buch, das heißt Die Theologie des Zimmermanns, Bibelauslegung von Jesus lernen von Uwe Schäfer. Das ist ein kleines Buch, so sieht's aus, das man an 2 Abenden mal gut durchlesen kann. Wir haben es aktuell im Kultshop nicht erhältlich, nicht vorrätig, aber wir können es gerne bestellen, ein super Buch. Und Uwe Schäfer nebenbei auch ein großartiger Bibellehrer, lohnt sich voll, das zu lesen. Ich möchte gerne heute mit euch über ein Prinzip mal nachdenken. Und diese Prinzipien sind so wie 5 Finger, eine Hand. Und ein Zimmermann versucht ja, seine 5 Finger, seinen ganzen Berufsleben auch irgendwie zu erhalten. Ja, das gelingt ja meistens nicht. Aber und alle 5 Finger, wenn er alle 5 Finger hat, dann kann er ordentlich sein Werkzeug, da kann er zupacken, hat er richtigen Zugriff drauf. Und jeden Finger, den er verliert, da geht ihm ein ganz schönes Stück Effektivität verloren, ein ganzes Stück Zugriff verloren. Und diese 5 Prinzipien am besten irgendwie alle sich merken. Und das erste Prinzip, wie wir die Bibel verstehen können, so wie Jesus sie verstanden hat, ist, indem wir die Bibel mit der Bibel auslegen. Das ist das Prinzip, worum es mir heute Morgen geht. Und das finden wir an ganz vielen Stellen immer, wenn Jesus mit der Bibel irgendwie die Bibel zitiert hat, dann hat er häufig die Bibel mit der Bibel ausgelegt. Es gibt im Matthäus-Evangelium ein Streitgespräch, das ist echt kurios. Da unterhält sich Jesus mit dem Teufel. Und das erste Verrückte ist, dass der Teufel ein Bibelleser ist. Und er kennt die Stellen sogar auswendig. Und er kann sie sogar zitieren. Und jetzt denkst du vielleicht, hä? Ach du Scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber auch der kennt die. Und der Teufel reißt die Bibelstelle ziemlich aus dem Zusammenhang, aber konfrontiert Jesus damit und argumentiert in eine Richtung. Und Jesus kontert, indem er sagt nicht, was da in 2. Mose, also was da steht, was du gerade zitierst, in dem Psalm, Entschuldigung, das ist Quatsch, sondern er sagt, wiederum steht aber geschrieben, das und das. Und in dem Spirit ist er häufig unterwegs, dass er sagt, ja, aber wiederum steht das und das geschrieben. Und ich möchte gerne mit euch mal einen etwas längeren Bibelabschnitt auslegen und ich hoffe, ihr vergebt mir, wenn das vielleicht empfindet ihr das ein bisschen als trocken und denkt so viel Bibeltexte heute, aber da steckt echt was drin. Eine Bibelstelle aus Matthäus 12. Zu der Zeit ging Jesus an einem Sabbat mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Die Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen, um die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, beschwerten sie sich bei Jesus. Sieh dir das an, was deine Jünger da machen. Das ist am Sabbat doch gar nicht erlaubt. Aber Jesus antwortete ihnen, Habt ihr denn nicht gelesen, was König David tat, als er und seine Männer hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes. Und gemeinsam aßen sie von dem Brot, das Gott geweiht war. Niemand außer den Priestern durfte das. David nicht und auch seine Männer nicht. Habt ihr nicht außerdem im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun und so die Sabbatvorschriften übertreten? Trotzdem sind sie frei von Schuld. Und ich sage euch, hier geht es um etwas Größeres als den Tempel. Es heißt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Hättet ihr verstanden, was das bedeutet, dann würdet ihr nicht Unschuldige verurteilen. Kurz mal eben, was ist hier der Konfliktpunkt? Der Konfliktpunkt ist nicht, dass die Jünger an das Feld gehen, was ihnen ja nicht gehört, und irgendwie den Bauern die Körner klauen. Sondern das war erlaubt, das steht im Gesetz sogar extra drin, man durfte auf der Reise auch seinen Hunger am Feld eines anderen erstmal stillen. Sondern der Konfliktpunkt war, dass in den Mosebüchern steht, dass man an einem Sabbat nicht die Felder abernten dürfte. Man dürfte nicht arbeiten. Und die Pharisäer haben halt gesagt, ja, die ernten doch gerade. Ja, die haben da ein paar Ähren abgerissen und die Körner rausgepopelt und die gegessen. Und Jesus sagt nicht, ja, aber das mit dem Sabbat, das ist völlig wurscht. Sondern er sagt ihnen vielmehr, okay, ja, aber ihr kennt nicht, ihr Pharisäer, ihr kennt nicht alle Bibelstellen, die jetzt hier wichtig sind. Denn wiederum steht das geschrieben. Und er nimmt, und einmal finde ich das schon ziemlich geil, also wenn so ein Zimmermann den Pharisäern sagt, habt ihr nie gelesen, das ist schon rhetorisch auch nett, aber er nennt drei Bibelstellen. Bibelstelle Nummer eins, er sagt, hey, David ist doch auch mal da, als er auf der Flucht war mit seinen Leuten, ist er in das Haus Gottes gegangen und hat die Brote, die so ausgestellt waren und das Volk Israel an Dinge erinnern sollte, die Gott getan hat, er durfte sie nicht essen mit seinen Leuten und er hat es trotzdem getan. Und er macht damit deutlich, hey, es gibt irgendwie Ausnahmesituationen. Zweitens sagt er, guck doch mal die Priester, die arbeiten auch am Sabbat. Und am Sabbat, also wenn die gerade bei den hohen Festtagen, da war das eher wie eine Großmetzgerei. Manchmal standen die knöcheltief im Blut. Das war, und wir wissen ja spätestens seit den Rocky-Filmen, dass in einer Metzgerei zu arbeiten, dass das harte Arbeit ist, ja, wie man immer dagegen diese Dinger boxen muss oder so. Und trotzdem, obwohl sie das am Sabbat machen, und harte Arbeit dort verrichten, ist es für sie keine Schuld. Es gibt Ausnahmen, es gibt sogar Dinge, die sogar logisch sind, quasi Kraft des Amtes. Und drittens sagt er, und zitiert hier Hosea 6, Vers 6, wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist mir wichtiger als Opfer. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, dass wir die Bibel mit der Bibel auslegen und alle Stellen auch zum Thema berücksichtigen. Denn im Psalm 119 heißt es, die Summe deines Wortes ist die Wahrheit. Ein weiterer Tipp. Erster Tipp, wenn wir die Bibel mit der Bibel auslegen, alle oder auch andere Stellen zum Thema mit einbeziehen. Zweiter Tipp ist, zwei oder drei Zeugen. Im fünften Buch Mose steht, dass vor Gericht, wenn jemand vor Gericht ist, dann sollte man ein Urteil fällen, nicht auf der Aussage von einem Zeugen, sondern mindestens sollten das zwei oder drei sein. Jetzt ist das so eine Vorschrift aus der Rechtsprechung, aus der Justiz, aber ich glaube, das ist total gut, das auch auf unser Bibelverständnis anzuwenden. Und dass wir auch auf zwei oder drei Zeugen hin uns ein Urteil erlauben sollten. Das heißt, es gibt Themen, zu denen haben wir seitenweise Dinge in der Heiligen Schrift. Zur Auferstehung der Toten, zur Vergebung der Schuld, dass Gott Liebe ist und so weiter. Und es gibt auch ein paar Dinge, Stellen, das kommt nur einmal in der Bibel vor. Da gibt es keine andere Stelle dazu. Mal ein paar geheimnisvolle Verse. Ein Beispiel. Es gibt einmal im Neuen Testament eine Stelle, die so verstanden wird, oder da wird irgendwie sowas angedeutet, eine Taufe für Verstorbene. Oder es gibt eine Stelle, da steht die Vorschrift, dass die Frauen in der Gottesdienst ihren Kopf bedecken sollen. Guck mal gerade. Sabrina, Halleluja. Jawohl. Aber jetzt ist so ein bisschen, das steht nur einmal in der Bibel. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, sage ich jetzt damit, wenn nur einmal was in der Bibel steht, ist das nicht mehr Wort Gottes, sondern hat das gar keine Wahrheit drin? Das sage ich nicht. Aber ich glaube, dass es gefährlich ist, aufgrund von einer Aussage ein Urteil zu fällen oder ein Gedankengebäude aufzubauen, eine Theologie aufzubauen. Wenn du das machst, dann ist das sehr, sehr vage, sehr, sehr unsicher, sowas zu machen. Und ich glaube, dass es wesentlich hilfreicher ist, sich da auf mehrere Zeugen zu verlassen. Augustinus ist so ein total namhafter, großer, alter Kirchentyp, der viele, viele Jahrhunderte vor uns gelebt hat. Der sagte mal, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber Liebe. Und das ist ein guter Grundsatz. In den wesentlichen Dingen, ja, da haben wir Einheit. Aber in zweifelhaften Dingen, da gehen die Meinungen auch schon mal echt auseinander. Und nebenbei mit der Kopfbedeckung, um euch jetzt hier nicht irgendwie auf die falsche Fährte zu locken. Also da haben, und es gibt ja auch Leute, die sind wirklich gute, schlaue Leute, die historisch was erarbeiten können. Und das können eigentlich, guck mal gerade, nee, ich glaube, hier kann das keiner. Ich kenne einen, der bei mir auf der Hochzeit Orgel gespielt hat. Der war wirklich in Syrien und Jordanien und Israel und hatte Ausgrabungen mitgemacht und für den Papst Briefe sortiert, also Briefe, die schon tausende von Jahren alt sind. Also der kann historisch arbeiten und Halleluja, dass wir solche Leute haben und wir haben mittlerweile ein Bibelwissen und sonst was. Martin Luther wäre neidisch auf dich. Auf das Material oder die Quellen, die du hast und ich habe, die wir heute anzapfen können, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur mal sagen, so ein paar Historiker haben mit mühevoller Arbeit herausgefunden, dass diese Aufforderung der Kopfbedeckung der Frau wohl doch kulturell bedingt und eine für diese Gemeinde zeitbezogene Anweisung Gottes war. Nebenbei bemerkt, wenn man das mit den zwei oder drei Zeugen beherzigt hätte, hätte man mit viel, viel weniger Aufwand das gleiche Ergebnis erzielt. Da glaube ich, kommt man irgendwie, dass es eine gesunde Lehre ist. Letzter Punkt zum Bibel mit der Bibel auslegen. Die Wahrheitsspannungen beachten. Manche sagen, die das Buch lesen, die Heiligen Schriften lesen. Ich habe am Freitag so ein bisschen den Einstieg gefunden, noch mal ein bisschen auch von diesem Buch geschwärmt. Das Wort Gottes ist wie, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der reiche Beute gemacht hat, steht es im Psalm. Aber manche, die das lesen, die sagen auch, das ist doch voller Widersprüche. Das ist doch voller Widersprüche. Und andere, die dann hören, oh, Widersprüche, ah, nee, nein, das ist nicht Widersprüche. Das ist ja schon fast, wenn man so sagt mit den Widersprüchen, dann haben die das Gefühl, dass das Wort Gottes angegriffen wird. Können aber irgendwie manchmal diese Widersprüche auch nicht so richtig erklären. Oder nicht zufriedenstellend erklären. Ich möchte sagen, erstmal, dass die Bibel kein systematisches Buch ist. Nach dem Motto, Kapitel 1, alles über Gott. Kapitel B, alles über Gemeinde. Kapitel, das nächste, wieder ein neues Thema. Und alles wird fallabschließend, systematisch und deutsch beantwortet. So ist es nicht. Es ist vielleicht eher wie ein Globus und überall sind irgendwelche Bodenschätze, sind irgendwelche Wahrheiten. Und einiges lässt sich oder von diesen, was manche Leute als Widersprüche empfinden, als zwei unterschiedliche Pole einer Wahrheit verstehen. Und ich möchte euch gerne mal ein Beispiel dafür geben, eine Diskussion, die auch schon echt so alt ist, wie es die christliche Kirche gibt. Nämlich einen Widerspruch, den wir beide in der Bibel finden, nämlich richtet sich alles nach dem Willen Gottes, was er vorherbestimmt hat. Also Gott ist souverän, er hat alles vorherbestimmt nach seinem Willen. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagen, Leute, Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben und bis Gott wieder eingreift durch das Gericht Gottes, so richtig fallabschließend, läuft hier alles eigentlich nach unserem freien Willen. Wie wir entscheiden, wie du und ich entscheidest. Jetzt könnte man noch mal genau erklären, und dieser Streit ist wirklich ganz schön alt. Der ist so alt, wie es die Kirche gibt, 2000 Jahre. Und man kann auch finden, es gibt so Kirchen, die stehen mehr so auf der Vorherbestimmungsebene. Und es gibt so Kirchen, die stehen eher so auf der freier Wille-Ebene. ich persönlich muss zugeben, ich stehe auch eher so ein bisschen eher auf der freien Wille-Ebene und finde teilweise diese Vorherbestimmungstheologie ein bisschen strange. Aber beide Meinungen für sich alleine sind, wenn man sie konsequent zu Ende denkt, strange. Nummer eins, stell dir vor, Vorherbestimmung. Gott hat alles so vorherbestimmt. Er ist total souverän, alles, was hier so passiert, ist, das ist alles sein Wille. Das hat er alles so geplant. Schon mal das Erste. Zweiter Gedanke, man könnte ja sagen, ja gut, um die Menschheit steht es schlecht, ja, hat ja auch irgendwie einen relativ, oder hat ja auch einen sehr schlechten Weg eingeschlagen, wenn Gott das nicht auch schon vorherbestimmt hätte. Aber wenn er da noch nicht vorherbestimmt hätte, aber die Menschheit hat einen schlechten Weg eingeschlagen, dann könnte man ihm ja vielleicht auf der einen Seite keinen Vorwurf machen, wenn er wenigstens einige vorherbestimmt hat, damit einige gerettet werden. Auf der anderen Seite wäre er der größte Heuchler, wenn er in seiner Bibel immer schreibt, ich liebe jeden Menschen, ich möchte, dass jeder gerettet wird, wenn er eigentlich bei einigen das schon so vorherbestimmt hat, was da so alles passiert. Er wäre an jeder, also keine Ahnung, wir könnten irgendwie unterlassene Hilfeleistungen überall, wenn er das alles so will, wenn alles so vorherbestimmt wäre. Das alleine ist ein total stranger und krankmachender Gedanke. Auf der anderen Seite, die freier Wille-Fraktion. Auch hier mal so die Reinform, sagen, das lehnen wir alles ab, das steht alles gar nicht in der Bibel. Das steht übrigens auch in der Bibel. Es steht nur da der freie Wille. Gott ist total unsouverän. Der ist völlig nervös auf seinem Thron, rutscht hin und her und denkt sich, Mann, jetzt mach doch endlich, ich kann nichts tun, ich muss bis zum Gericht Gottes warten und die Remscheider, wann kommt es endlich mal aus dem Quark? Alles liegt an meiner Entscheidung, was ich tue, die Errettung von Menschen. Eigentlich, wenn du das wirklich mal konsequent zu Ende denkst, wenn alles an unserer Aktion liegt, an unserem Willen, was wir tun, dann können wir eigentlich gar keinen Urlaub mehr buchen für 2020 oder Fernsehen gucken. Ja, weil wenn Gott quasi jetzt gerade handlungsunfähig ist, weil es alles an unserem Willen liegt. Okay, vielleicht ist das... Und diese Diskussion ist relativ alt. Und ich sage euch jetzt mal die Auflösung. Nein, Quatsch. Das wäre der erste Gedanke. Also erstmal zu wissen, wir sind jetzt die plötzlich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätten, da komme ich nächste Woche nochmal dazu, wäre falsch. Aber ich glaube trotzdem, was ich euch mit auf den Weg gehen will, diese Spannung erleben wir an ganz vielen Punkten. Wie kann das sein? Jesus soll 100% Mensch gewesen sein und 100% Gott. Geht doch gar nicht. Wenn du Nachrichten guckst, Tagesschau, dann sagt die, Achtung, das Wahlergebnis von Thüringen ist 100% SPD und 100% CDU. Sagst du auch. Geht doch gar nicht. Bei den Wahlergebnissen würde ich dir vollkommen recht geben. Bei der Bibel, bei Jesus, gehen auch einige Dinge, die unseren Verstand sehr unlogisch erscheinen. Und das ist völlig okay. Die Bibel hat gar kein Problem damit, dass du sie vielleicht unlogisch findest. Auch die Hebräer, die das gelesen haben, für die ist das auch gar kein Thema. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, wenn ich mich manchmal mit Fachleuten unterhalte. Am vergangenen Mittwoch hatte ich hier das Vergnügen, mich mit einem Typ zu unterhalten, der hier noch gemischt hat. Und er hat mir der Elektrotechnik, irgendwie, glaube ich, sogar auch studiert hat. Und er hat mir die Funktionsweise einer DI-Box versucht zu erklären. In der Mitte des ersten halben Satzes, hatte er mich schon verloren, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wovon er überhaupt redet. Und manchmal ist es auch so, ja, ich verstehe es nicht ganz und es ist trotzdem richtig. Nur weil ich es nicht verstehe, heißt es nicht, dass es nicht wahr sein könnte. Trotzdem möchte ich gerne zu diesem Ding noch mal etwas sagen. Ich glaube, dass diese Wahrheitsspannung beides richtig ist. Dass beides gleichzeitig wahr ist. Und ich möchte euch gerne mal trotzdem ein Gefühl vielleicht dafür geben, wie das sein kann. In der Bibel, gerade diese Vorherbestimmung und auch den freien Willen, wir finden beides. Und ganz häufig wird diese Vorherbestimmung immer mit seiner Vorhersehung in Zusammenhang gebracht. Angenommen, ich wäre mega schlau, wie Gott. Und ich hätte jetzt am Mittwochabend schon gesehen, vorhergesehen, wie das Fußballspiel am Samstagnachmittag Eintracht Frankfurt gegen Bayern München ausgeht. Dann hätte ich doch ins Wettbüro gehen können und viel Geld darauf setzen können. Und hätte schon vorher bestimmen können, was ich mit den Gewinnen mache. Und hätte einen Urlaub buchen können. Oder Schulden zurückbezahlen können. Hätte man dann sagen können, ja, aber du hast doch das Spiel manipuliert. Die konnten doch gar nicht anders als verlieren. Nein. Ich habe es vorher gesehen und deswegen auch vorherbestimmt, was dann auch zu tun ist. Vielen Eltern mag das manchmal so gehen, dass sie auch Dinge vorhersehen. Sehen schon, oh, oh, oh. Man sieht es vorher und bestimmt dann, was zu tun ist. Manchmal ist es auch bei unseren Kindern, da sagen wir, okay, Lernen aus Erfahrung ist teuer, aber manchmal auch gut. Aber manchmal sagen wir auch, oh, da greife ich mal ein. Ich erinnere mich an eine gute Szene, wo im Tikiland bei dem großen Krokodil der Oscar so langsam so da hin und her hüpfte, da war es schon viele Jahre her, und ich sehe schon, der fällt gleich darunter. Ich wie Ben Johnson hinterher und im Fallen habe ich ihn noch am Fuß festgehalten und wieder hochgezogen. Ich habe es vorher gesehen. Heißt das, dass wir keinen freien Willen hätten? Nein, heißt es nicht. Wir sind deswegen keine Marionetten Gottes, die irgendwie von ihm völlig manipuliert werden, sondern irgendwie beides ist richtig. Diese Wahrheitsspannung auszuhalten, das ist manchmal wie zwei Leitplanken, links und rechts. Es ist nicht gut, durch die eine durchzubrechen oder sagen, nee, für mich ist nur die rechte Leitplanke gut, die andere ist mir scheißegal. Beide sind ganz hilfreich. Oder zwei Pole einer Batterie. Beide zusammen. In der Spannung liegt manchmal Kraft und Wahrheit. Ich bitte die Band schon mal nach vorne und möchte gerne so einen letzten Punkt noch sagen. Und zwar, und ich habe das am Freitag sehr, sehr lange gesagt, dass ich ein Fan dieses Buches bin. Ich freue mich über dein Wort, wie einer der reiche Beute gemacht hat. Aber es geht nicht darum, dass wir eine Beziehung zu einem Buch entwickeln. Und wenn du nur eine Beziehung zu einem Buch hast und denkst, die Dreieinigkeit Vater, Sohn und Heilige Schrift ist, sondern es ist die Dreieinigkeit des Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn du nur eine Beziehung zu einem Buch hast, dann mag es dir wie Paulus geben, der auch die Bibel ziemlich gut kannte und doch keine Begegnung mit Jesus hatte. Wir sind eine Beziehungs-, wenn, also ich mag das Wort Religion überhaupt nicht, aber wenn, dann sind wir eine Beziehungsreligion und keine Buchreligion. Wir haben ein Buch und das Buch, die Heiligen Schriften, Jesus hat sie immer akzeptiert. Und immer hat gesagt, die Schrift kann doch nicht aufgehoben werden. Und trotzdem, es ist eine Beziehung zu einem Herrn. Und der verändert uns. Letzte Anekdote, dann seid ihr dran. Bekannte von mir, die waren mal in einer Fernsehsendung eingeladen und sollten da Interview geben über ihre Lebensgeschichte. Und der Titel der Sendung war Verändert durch die Bibel. War ein christlicher Sender. Jetzt hatten die das irgendwie nicht gerafft oder nicht gehört, dass der Titel ist Verändert durch die Bibel. Und die saßen da und dann haben sie so erzählt, was so passiert ist. Und dann kam der Moderator und meinte, aber dann kam ja die Bibel in ihr Leben. Und die so, ja, eigentlich nicht, sondern Jesus hat mich verändert. Und haben dann halt erzählt, was Jesus so getan hat. Und dann wieder der Moderator, ja, aber dann wurden sie auch verändert durch die Bibel. Und die so, nee, eigentlich Jesus hat mich verändert. Also, ne? Und das waren Leute, die sehr viel Bibel gelesen hatten. Das waren Bibelfans. Und jetzt magst du vielleicht sagen, ja gut, das ist jetzt Haarspalterei. Nee, das ist ein guter Unterschied. Will ich jetzt nur eine Beziehung zu einem Buch haben? Oder ist es doch Jesus, der mich verändert und der mir in den Heiligen Schriften, gerade sie weisen auf ihn hin? Amen.